Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Werte und Leadership wird Ihnen präsentiert von Westlotto.
Hallo und herzlich willkommen zur 49. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Heute ist Juri Schnöller zu Gast. Er ist Politikwissenschaftler, Gründer der Firma Cosmonauts and Kings und ist einer der Experten auf dem Feld von künstlicher Intelligenz bzw. Technologie und Demokratie. Genau dazu hat er auch ein Buch geschrieben, es heißt Agile Demokratie. Er kennt sich außerdem wahnsinnig gut aus in Sachen digitale Wahlkämpfe, hat schon bei vielen mitgewirkt, zunächst bei Barack Obama, später bei Angela Merkel und nun auch bei Ursula von der Leyen. Ich freue mich, dass er zu Gast ist.
Hallo Juri, ich freue mich, dass du zu Gast im Podcast bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön da zu sein.
Ich habe gesehen, du bist sehr, sehr busy. Du hast gerade ein neues Buch rausgebracht. Du bist ganz kurz gesagt ein Experte für Demokratie und künstliche Intelligenz, zumindest die Schnittstelle dazwischen. Super, super spannendes Thema, gerade in Zeiten wie diesen, wo gerade in diesem Jahr ja ganz viele Wahlen passieren. Und ich bin ganz gespannt, welche drei Werte du dir für diesen Podcast ausgesucht hast und welche Gegenstände du für uns hast.
Ja, also mein erster Gegenstand ist etwas, glaube ich, was ja die Grundlage für das, was du gerade beschrieben hast, nämlich unsere liebe Demokratie. Und der Wert, der für mich das am besten verknüpft, ist das Thema Vertrauen. Und Vertrauen habe ich sozusagen ein kleines Notizbuch, wo tatsächlich noch ganz oldschool händisch Adressen aufgeschrieben sind und Telefonnummern, und zwar von den Leuten, denen man am meisten vertraut, nämlich Familie und enge Freunde. Weil ich ganz schlecht darin bin und ich immer schon ein paar Mal hatte, wenn dann Akku leer ist am Handy oder andere Sachen und man kann sich nicht mehr an die Nummern oder Adressen erinnern, dass man ein ganz traditionelles Backup-Device namens Notizbuch hat, welches einem den Zugang nämlich zu den Leuten bietet, die einem auch Vertrauen gegenüberbringen.
Das finde ich cool. Aber das heißt, du nutzt schon auch digitale Adresstools. Das ist das nur das Backup oder hast du Misstrauen gegenüber online Speicherung von diesen Daten?
Nein, das nicht. Aber ich habe darin auch viele handschriftliche Notizen natürlich drin. Also wenn man mal Gedanken verfasst und da meine Screentime, glaube ich, relativ überproportional hoch ist, ist es immer besonders schön, wenn man seinen Stift rausholen kann und ein bisschen rumkritzeln. Gerne auch mal hier und da mit ein paar lustigen Karikaturen oder zumindest gezeichneten Sachen, wo man sich mal vielleicht manche Sachen besser visuell veranschaulichen kann. Und ja, das ist für mich eigentlich so der Kernpunkt, wenn es darum geht, seine Gedanken mal ganz klassischerweise zu Blatt Papier zu bringen.
Ja, absolut. Und es ist ja auch ein schöner, wie du sagst, schöner Gegensatz zu dieser digitalen Welt, in der wir uns eigentlich fast inzwischen ja nonstop bewegen. Und du wahrscheinlich noch mehr als viele andere, oder?
Ja, wobei ich auch versuche, also inzwischen am Wochenende und auch abends, spätestens nach der Arbeit, da die Screentime definitiv zu reduzieren. Aber man muss sich da schon immer sehr gut disziplinieren. Also es ist manchmal erschreckend, wenn man am Abend guckt, wie viele Stunden heute das Handy an war. Es geht dem einen oder anderen vielleicht ja auch so. Ich habe da mal so ein Tool drauf gemacht, was einen alarmiert oder zumindest ein Signal schickt, wenn man über 4 Stunden drüber ist. Und das geht sehr schnell.
Verstehe. Du hast aber eingangs gesagt, Vertrauen steht für dich auch als das Fundament von Demokratie. Wie hast du das gemeint?
Naja, also am Ende, nun, Demokratie heißt ja erstmal nur die Herrschaft der Mehrheit. Und das sagt ja schon einiges aus, nämlich dass die Minderheit, also diejenigen, die eben nicht, also beispielsweise in der Opposition im politischen Sinne, aber auch Minderheiten im gesellschaftlichen Sinne auch vertrauen müssen, dass die Mehrheit auch in ihrem Sinne letztlich handelt. Also ein Vertrauen, dass das System auch natürlich nicht nur einen Minderheitenschutz bietet, sondern auch keine politisch extremen Handlungen durchführt oder Macht hat, die gewissen Menschenrechten zuwiderlaufen. Und am Ende ist Vertrauen, und das erleben wir gerade jetzt in diesen Tagen ja wieder sehr, sehr stark in der Debatte nach der Europawahl, Vertrauen ja auch die Quintessenz für die Stabilität eines Systems und wie schnell auch Vertrauen aber verloren gehen kann. Ich glaube, das haben wir zuhauf in den letzten Jahren erlebt, sei es die Wahl von Donald Trump, sei es der Brexit, aber auch das Erstarken vieler populistischer und extremistischer Kräfte in ganz Europa, wo nämlich viel Vertrauen verloren gegangen ist.
Das stimmt. Und wie würdest du im Moment so den Zustand der Demokratie und das Vertrauen in die Demokratie in Deutschland beschreiben? Das ist Beispiel genannt, die ja Gott sei Dank viele im Ausland sind. Wie ist es bei uns?
Also ich glaube, grundsätzlich muss man natürlich sagen, wir haben einen okayen Zustand, was das Thema Vertrauen angeht. Am Ende ist es hier nicht so, dass wir jetzt große Teile der Gesellschaft haben, die unser demokratisches System ablehnt. Wir müssen aber feststellen, dass natürlich ein Vertrauen per se abgenommen hat. Es gibt verschiedene Umfragen, wo 60-70% der Menschen sagen, dass sie bei den etablierten Parteien nicht die Lösungskompetenz sehen, die drängendsten Probleme zu lösen. Das hat sich besonders vor allem bei jüngeren Menschen ausgedrückt. Die AfD war ja fast stärkste Kraft jetzt bei der Europawahl, bei den jungen Erstwählern. Sprich, wir merken, dass es in vielen Teilen der Gesellschaft zumindest einen starken Vertrauensverlust gibt. Dass wir jetzt aber per se natürlich sagen müssen, die Demokratie als Ganzes hat kein Vertrauen mehr, so weit sind wir noch nicht. Aber Vertrauen als wichtigstes Bindeglied und Gut zwischen Staat und Bürgerinnen und Bürgern und aber auch Parteien und Wählern hat definitiv Schiffbruch in vielen Teilen erlitten in den letzten Jahren.
Woran liegt das, dass gerade die jungen Wähler so auf die AfD anspielen?
Ich glaube, dass viele Faktoren natürlich einherspielen. Also es gibt nicht die eine Antwort wie immer bei soziologischen Phänomenen. Es gibt sehr, sehr viele Faktoren, die dort einspielen. Es gibt psychologische, es gibt wirtschaftliche, es gibt politische. Aber ich glaube, ein wichtiger Faktor, wo zumindest die Medien und auch, glaube ich, viele von uns sich vielleicht angefangen haben, auch ein bisschen zu hinterfragen, dass es meistens diese Simplifizierung doch nicht so einfach ist, wie gedacht. Also es ist nicht die Generation Greta, die grün wählt und die alten Boomer, die alle AfD wählen. Wenn man sich zum Beispiel anguckt, das Wahlverhalten der Menschen ab 50 plus, also mit jedem 5 Jahren Lebensalter, hat das Wahlergebnis der AfD substanziell abgenommen. Bei den über 70-Jährigen hat sie nur 7% geholt. Also ich glaube, dass wir da auch mit gewissen Narrativen aufräumen müssen, die in den Medien vorherrschen, wie welche Altersgruppen ticken, sondern wir eben doch viel diverser und vielschichtiger sind, als es vielleicht medial thematisiert wird.
Und dann bist du ja jemand, der sich auch sehr gut mit Social Media auskennt. Du hast ja auch in verschiedenen Wahlkämpfen da schon mitgearbeitet. Ich glaube, dein erster war von Barack Obama, oder? Erinnere ich mich da richtig, wo du mitgearbeitet hast?
Genau, also wo ich zumindest jetzt die Möglichkeit hatte, ich habe damals in den USA studiert und hatte ein Jahr lang die Möglichkeit, so ein bisschen als besserer Field-Intern sehr nah mit dabei zu sein, war viel sozusagen draußen auf der Straße an Türen geklopft, aber auch im digitalen Raum und konnte so erste Erfahrungen sammeln.
Und wie wichtig, also ich frage deswegen, weil gerade wenn wir über die junge Generation, das ist das ja eine Generation, ich glaube, da verallgemeinere ich nicht so viel, die stark in Social Media unterwegs ist. Wie wichtig ist dieser Einflussfaktor auf Wahlergebnisse generell?
Also es gibt jetzt schon erste Studien, wo man natürlich sagt, es ist nicht der entscheidende Faktor, aber es wird zunehmend wichtiger. Also wenn wir uns anschauen, wie inzwischen die Medienfragmentierung vorangeschritten ist, dann muss man feststellen, in vielen Kreisen ist natürlich die primäre Informationsquelle Social Media oder auch Closed Social Media Messenger, also WhatsApp, Signal, Framer, Telegram. Und das hat natürlich in den letzten Jahren massivst an Bedeutung gewonnen. Und gleichzeitig hat aber auch das Vertrauen in klassische Medien abgenommen. Und das geht natürlich auch ein bisschen in Korrelation einher mit den ganzen Modethemen, die wir in den letzten Monaten auch diskutieren durften. Also Fake News, Desinformation, Glaubwürdigkeit etc. All das hat natürlich sehr starken Auftrieb bekommen durch diese mediale Fragmentierung.
Aber liegt darin vielleicht auch eine Chance? Also wäre es auch eine Chance, Social Media stärker zu nutzen, um wieder Vertrauen aufzubauen von den traditionellen Parteien, sag ich mal, die?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass am Ende, ne, ich glaube, was wir immer vergessen, Technologie ist niemals gut oder schlecht. Technologie ist etwas Neutrales. Es ist ein Werkzeug, was in den Händen von Menschen ist, die Gutes und Schlechtes damit tun können. Ich kann mit einem Küchenmesser ein 5-Gänge-Menü zaubern und ich kann einen Massenmord begehen. Und am Ende liegt es sozusagen in der Verantwortung natürlich des Einzelnen und dem Schutz, was mit diesem Werkzeug passiert. Das ist natürlich jetzt eine sehr plastische Veranschaulichung, aber am Ende ist es mit KI, mit digitalen Plattformen genauso. Sie haben die Chance, uns mit den Liebsten von uns näher zu bringen. Ich kann in Echtzeit FaceTime mit meiner Oma, die 800 Kilometer weg ist. Aber ich kann natürlich auch dadurch extrem viel negative gesellschaftliche Entwicklung erzeugen, was wir sehen, wenn wir bei jungen Menschen angucken, von Cybermobbing bis hin zu Hate Speech, Depressionsraten etc. Also wenn wir wollen, dass wir diese positiven Entwicklungen damit auch nutzen, hängt auch viel damit einher, es eben auch zu tun und natürlich regulativ versuchen, die einzugrenzen. Also sprich politisch auch ja, was dagegen zu tun, damit die negativen Effekte nicht zu groß werden.
Und was kann man konkret tun? Also wenn du jetzt den Politikern sozusagen einen Rat an die Hand geben möchtest, wie können sie die modernen Technologien einsetzen, künstliche Intelligenz, eine davon, um die Demokratie zu stützen? Was kann man machen?
Also ich glaube, es gibt nicht sozusagen den Einweg, aber es gibt ganz viele kleine praktische Dinge. Also es wäre schon mal gut geholfen, wenn ich dran denke, ein guter Freund, der jetzt dann gerade Papa wird, der nicht sozusagen zu 10 Ämtern laufen muss und bei jedem irgendwie da das Kindergeld beantragen und hier die Nummer und das und 1000 Mal seine Daten neu eingeben, sondern es gibt ein Interface, wo ich beschreiben kann, darum geht's, ne? Und genauso wie wenn wir chatten würden, hilft mir sozusagen dieser Verwaltungsbot durch die Stromschnellen der Bürokratie schnell, unkompliziert und einfach das zu beantragen. Das wäre schon mal ein großer Schritt, wo ich sagen kann, der Staat handelt serviceorientiert und nutzt die Vorteile von KI. Genauso aber auch zum Beispiel die Möglichkeit, und das habe ich in dem Buch gerade als ausführliches Beispiel beschrieben, es gibt kaum ein Land, in dem die Bildungsungerechtigkeit so hoch ist wie in Deutschland. Wenn ich aus einem Nicht-Akademiker-Haushalt komme, ist die Gefahr oder die Wahrscheinlichkeit, dass ich sozusagen bildungsmäßig abgehängt werde, sehr hoch. Warum nutzen wir nicht die Chancen von KI und Technologie und stellen jeder Schülerin eine Art Lernassistenten zur Verfügung, der nichts kostet, also sprich, wo es nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängig ist, mit Nachhilfelehrern zu unterstützen, sondern wo KI sich sehr gut merken kann, wo hat die Schülerin Schwächen. Bei mir war das zum Beispiel in Mathe der Fall. Ja, ich hätte mir gewünscht, dass es irgendwie so eine Art Motivationscoach gegeben hätte auf meinem Computer oder sowas, der gesagt hätte, hier, ich habe mir das angeguckt, so und so geht es. Und wenn du das gut machst, dann darfst du noch eine halbe Stunde Computer spielen. Ja, längere Screentime oder sowas. Also Incentivierung. Also ich will damit nur sagen, es gibt ganz viele kleine praktische Schritte. Es braucht gar nicht die große Politik, aber es braucht natürlich die Rahmen, die geschaffen werden müssen, damit das auch funktionieren kann.
Was ist denn der zweite Gegenstand, der zweite Wert, den du im Gepäck hast?
Also ich habe tatsächlich, man kann das jetzt gerade nicht vor mir sehen, aber auf meinem Tisch, auf meinem Arbeitstisch steht ein Totenkopf. Klingt jetzt vielleicht auch erstmal ein bisschen komisch. Morbid, genau. Aber der Totenkopf symbolisiert für mich etwas ganz, ganz Zentrales, Endlichkeit. Die Lateiner haben immer so schön gesagt, Memento Mori, Asterix und Obelix-Fans unter uns kennen das. Nein, aber im Ernsten, also für mich sozusagen das Thema Endlichkeit, immer wenn ich mich aufrege, immer wenn ich mir zerbreche, ich schaue gerne sozusagen mal in Zwischenzeiten, wenn ich den angucke, ist ein guter Reminder, dass unsere Zeit endlich ist und wir sehr wertvoll umgehen müssen, wenn wir uns über Dinge ärgern, wenn wir uns über Personen ärgern, wenn wir wieder kleingeistig sind. Und für mich gibt es da keinen besseren Reminder, als täglich diesen kleinen Totenkopf anzugucken.
Ich wollte gerade sagen, ist der klein oder groß?
Also kein echter, also keine Sorge, es ist ein Kunststoff-Totenkopf, aber der schon sehr realistisch ist. Ich glaube, von einem Medizinerskelett mal abgebaut und ist jetzt auch in dem Sinne, wie gesagt, für mich einfach nur so eine kleine Brücke, weil man ja auch oft, gibt es ja auch ein tolles Buch, was Sterbende bereuen und was sozusagen am Ende des Lebens wirklich wichtig ist. Und ich glaube, keiner wird sagen, ich wünschte, ich hätte noch mal einen Tag mehr gearbeitet oder 10 Stunden länger im Büro verbracht. Sondern ich habe das gemacht, was im Herzen für mich wichtig ist. Und beim Thema Wert ist natürlich Endlichkeit jetzt an sich kein Wert, aber es ist ein, wie soll ich sagen, eine Erinnerung, den Werten auch zu folgen und nicht nur sie auszusprechen.
Naja, und irgendwie das Leben auch im Hier und Jetzt zu leben, oder?
Genau, wir haben nur das eine. Also außer wir sind, liebe Grüße gehen raus an alle Buddhisten oder andere Reinkarnationsgläubigen, dann gerne sozusagen, ne, habe ich noch ein paar Turns, aber wenn ich jetzt sozusagen davon ausgehe, dass ich jetzt erstmal in der Form, in der ich jetzt gerade metaphysisch auf dieser Welt bin, nur dieses eine Leben habe. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt, der da halt mir immer noch so ein Begleiter ist, ist halt immer so dieses, dann musst du es auch mit Substanz befüllen. Also nicht nur so, es gibt ja in der Jugendbewegung so dieses YOLO und Fuck und alles und Party und nach mir die Sinnflut. Ich glaube, das ist es auch nicht, sondern schon die Frage, okay, wir sind die meisten von uns in einem wohlhabenden Land geboren oder aufgewachsen. Wir haben die meisten wahrscheinlich schon Jobs, wo wir jetzt nicht täglich um Hunger kämpfen müssen oder Krieg. Also einfach immer im Bewusstsein zu haben, welche Privilegien nicht nur wir haben, sondern auch Verantwortung damit einhergeht, die wir auch im Kleinen vielleicht tragen. Und das finde ich einfach immer nur ein guter Reminder, dass man das einfach nie vergessen darf. Weil wir Menschen neigen ja dazu, immer nach oben zu gucken, uns zu ärgern, warum jetzt der Nachbar den Porsche hat und wir nicht oder warum der Kollege mehr verdient und wir nicht. Also wir neigen ja zu diesen sehr schnellen, niederen Gefühlen. Und ja, das finde ich immer gut, wenn man das sich in Erinnerung ruft, dass es auch anders sein kann.
Und wie ziehst du das durch? Also hast du auch so eine Art Bucketlist von Dingen, die du auf jeden Fall gemacht haben willst oder klare Ziele? Oder wie?
Ich meine, bei mir war es so, dass die Endlichkeit dazu gesorgt hat, ich bin sehr schlecht in Organisationen zu arbeiten, wo ich nicht 100% hinter dem Purpose stehe. Und bei mir hat es dann dazu geführt, dass ich eben meine eigene Organisation gründen muss, also meine eigene Firma starten. Aber ich glaube, das ist, also bei mir, ich bin jetzt nicht so super organisiert mit irgendwie 1000 To-Do-Listen, aber es geht eigentlich eher immer darum, dass ich meinem Bauchgefühl sehr stark folge. Das hat aber übrigens auch schon dazu geführt, dass ich jetzt aus unternehmerischer Sicht auch schon ein paar sehr schlechte Investments getätigt habe in Unternehmen und Leute, wo ich gesagt habe, geil, das hat mich sofort angesprochen und am Ende hat es nicht funktioniert. Aber das ist okay. Ich glaube, man muss da auch ehrlich zu sich sein und sagen, wenn einen was begeistert, das kann auch mal in die Hose gehen. Oder es kann auch mal falsch sein. Es kann auch mal sein, dass das Bauchgefühl einen wohin trägt, wo man vielleicht sagt, habe ich mich vielleicht zu euphorisch treiben lassen.
Das stimmt. Ich mag den Spruch ganz gerne. Manchmal gewinnt man und manchmal lernt man. Ne?
So ist das doch. Total. Und das, ich glaube nochmal, das ist halt das, wenn ich nur merke, dass sozusagen im Alltag man einfach so ja überrollt wird mit Terminen, mit Calls, mit sonstigen Sachen. Wir sind ja so fremdgesteuert immer, dass wir eigentlich ganz selten uns mal durchatmen und sagen so, was ist jetzt wirklich wichtig? Ja, ist irgendwie so. Und das glaube ich, das ist auch was, wo man nie ausgelernt hat. Also so der gestresste Manager mit 55, glaube ich, ist da auch kein leuchtendes Vorbild. Und gerade in unserer, ich meine, du bist ja auch auf LinkedIn unterwegs, ne? Gerade in der Welt, wo zwar jetzt diese Themen hier und da mal nicht mehr so tabuisiert werden, aber per se ist ja schon immer so, auf LinkedIn, wir stellen uns alle permanent dar, was wir alles Tolles beruflich machen und wo wir abrocken und also sozusagen diese permanente Selbstinszenierung der beruflichen Performance ist ja auch was da irgendwie nicht ganz gesund ist.
Und es gibt ja auch einen schiefen Blick aufs Leben, denn man sieht ja immer nur sozusagen das Glänzende, den glänzenden Teil vom Leben, ne? Nicht den,
voll.
Nicht das ganze Bild.
Absolut. Ja.
Und sag, wir machen mal fast forward, ein paar Jahrzehnte, wenn du mal als Opi-Juri auf der Couch hockst, was erzählst du deinen Enkeln und Enkeltöchtern? Was hat Juri erreicht? Wie hat er seine Endlichkeit genutzt?
Also ich hoffe, dass dann zum 80. Geburtstag auf jeden Fall die guten Freunde da sind und alle sagen, mein Blick glücklich und happy zurück und sagt, im Englischen gibt es so einen schönen Spruch, it was a life well lived, also irgendwie ein gutes Leben geführt zu haben und das ist schon, glaube ich, mehr als Freude genug und für diejenigen da gewesen zu sein, vielleicht die einem auch was bedeutet haben und andersrum, das wäre schon mehr als Wunsch genug. Und wenn man dann noch sagen kann, man hat vielleicht ein bisschen was im Kleinen vorangebracht, dann umso besser.
Das klingt gut. Das klingt gut. Was hast du denn als Drittes mitgebracht?
Also das ist jetzt sozusagen imaginär, aber ich bin tatsächlich auch in der Realität durchaus auch oft gekauft, eine Box von Pralinen. Weil, also ich habe so als Motivationsbooster hier für Kolleginnen und Kollegen bringe ich auch oft immer gern Schokolade mit. Und mein absoluter Lieblingsfilm in dem Kontext ist immer Forrest Gump, wo er auf der Bank sitzt und immer sagt, life is like a box of chocolate, you never know what you get next. Und das ist für mich sozusagen im Thema Urvertrauen auch ein bisschen zu haben. Es gibt immer Möglichkeiten, die sich einem da auch bieten. Man muss sie nur nehmen. Und Praline gibt's mal eine, die schmeckt nicht ganz so geil, aber danach kommt definitiv eine, die wieder schmeckt.
Gut, aber das ist jetzt aber auch die schöne Seite des Lebens, die wir gerade hatten, oder? Weil Schokolade ist ja immer süß, zumindest.
Das stimmt, wobei ich sagen muss, ich so Praline, so die Alkoholpralinen und sowas, das, wenn die dann so sehr stark nach Rum und so schmecken, die mag ich nicht so gern. Das ist dann doch ein bisschen auch so irgendwie so Kaffeepralinen und sowas, da bin ich auch nicht der Fan. Also wenn dann lieber Marzipan oder lecker Nougat oder so, das ist was Gescheites.
Aber das heißt, du gehst dein Leben auch so an, dass du akzeptierst, was kommt. Richtig?
Auf jeden Fall. Also ich sag mal so, man kann nichts erzwingen. So, also ich glaube, ich bin da auch, muss da immer selber auch mit mir sein, dass man sich auch mal freut. Also das ist auch so ein großes Problem, dass wenn man dann so viel zu tun hat, man rast dann durch den Alltag. Es gibt gar nicht so die kleinen Momente, wo man mal stolz auf sich ist. Also das ist auch so ein bisschen Problem, weil man selber auch härter zu sich ist als vielleicht zu vielen anderen. Und dann auch mal so innezuhalten, zu sagen, hey, hast du gut gemacht, jetzt genieß es auch mal und nicht sofort weiter und weiter und weiter. Also da habe ich noch viel zu lernen auch oft.
Du hast ja vorher gesagt, du hast auch schon ein paar Dinge gemacht, die schiefgegangen sind. Was ist denn so deine Kaffeepraline im Leben gewesen?
Da gab es einige. Also jetzt aus unternehmerischer Sicht, wenn man versucht, was Neues aufzubauen, irgendwie zu viele Bälle in der Luft zu haben. Also wenn man versucht, 5 Bälle in die Luft zu werfen, ist wie im echten Leben, dann mit gutem Glück fängt man 3 auf, aber irgendwie 2, 3 fallen auch runter. Wenn man einfach, es geht nicht, der Tag hat 24 Stunden. Und das größte Learning war einfach für mich, ich bin vom Typus eher so der Schmetterling, der fliegt dann gerne so weiter und ist begeistert und da ist nochmal eine Blume und die hat tolle Farben. Aber also man braucht vor allem auch immer Ruhe und Zeit, sich Dingen auch zu widmen. Und das ist, glaube ich, auch so ein, so ein Learning, dass man halt das einfach nicht überstrapazieren kann. Es geht nicht. Also man kann nur begrenzte Dingen, genauso wie man ja mit Freunden, man kann vielleicht, ich würde behaupten, maximal 2, also eigentlich eine Handvoll guter Freunde. Ich glaube, wer sagt, er hat mehr als eine Handvoll gute Freunde, gerne alle Tipps an mich, DMs sind offen, aber ich weiß nicht, wie man sozusagen Freundschaft, Partnerschaft, Beruf, also wie man das alles dann in den Alltag gut unterkriegt. Und ich finde sowieso, dass wir da schon oft viel zu viel versuchen mit Sport, Urlaub, Dingen und irgendwie so dieses mal treiben lassen wie in so einem Fluss, das haben wir ja so fast ein bisschen verlernt. Also hat ja irgendwie seinen Grund, ich glaube Berlin Mitte und in den oder München ja ähnlich, die Therapeutendichte geht korrelativ mit dem Einkommen irgendwie hoch einher. Also es scheint ja nicht ganz immer zu funktionieren, dass alles glücklicher macht, ja.
Jetzt haben wir mit der Kaffeepraline gesprochen. Was ist denn deine Lieblingspraline und was wäre das als Pendant in deinem beruflichen Leben bisher?
Du meinst jetzt, wo ich sagen würde, ich bin am meisten stolz drauf?
Ja, und du sagst, das war richtig cool.
Also jetzt mit der Firma C&K, die ich mit aufbauen durfte, ist natürlich schon cool zu sehen, jetzt im Laufe der Jahre für wahrscheinlich jetzt mittlerweile irgendwie 150, 200 Personen mit allen, die gekommen und gegangen sind, die Praktikum hier gemacht haben, einfach irgendwo einen Impact geschaffen zu haben und hoffentlich in hier und da auch ein Vorbild gewesen zu sein. Manchmal vielleicht auch im Negativen, wenn vielleicht Dinge nicht so geklappt haben. Aber vor allem eine Plattform zu haben, wo Leute lernen konnten. Also mir war es immer wichtig, eine Firma oder eine Organisation zu haben, wo Leute, wenn sie weiterziehen, positiv drauf zurückblicken. Und mir war es halt immer wichtig, wenn ich dann auf irgendeiner Bühne stehe und leider ist ja auch da LinkedIn sehr voll von Leuten, die dann immer die Weisheit mit allen Löffeln fressen. Und ich sage immer so, ich bin der Chefpraktikant bei Cosmonauts & Kings, weil ich lerne von Tag 1 der Gründung bis heute auch noch jede Woche immer mit dazu, ne? Und das ist ein großes Geschenk, einfach von vielen Leuten zu lernen, aber auch miteinander zu lernen. Und ich glaube, also richtig ausgelernt hat man auch nie. Aber dass ich die Möglichkeit dazu habe, darauf bin ich sehr stolz. Also überhaupt diesen Lernraum, ja, haben zu können.
Jetzt hatten wir es gerade von Vorbildern. Hinter dir hängt sehr sichtbar Kanzlerin, Ex-Kanzlerin Merkel mit einem Wahlplakat natürlich. Ist sie ein Vorbild für dich? Und vielleicht in was?
Auf jeden Fall. Also ich hatte ja die große Ehre, das war so ganz am Anfang meines Berufslebens 2013 für sie Wahlkampf machen zu dürfen, auch als eine meiner ersten Stationen und durfte auch ein paar Mal mit auf Tour sein. Wir haben sie da sehr nah erlebt und es war für mich einfach immer ein Vorbild, jetzt unabhängig jetzt mal von den ganzen Politischen als Führungsperson, wie sie mit den Menschen umgegangen ist, wie sie rational immer ruhig geblieben ist, wie sie, glaube ich, in allen Situationen immer Professionalität und niemals Emotionen an erste Stelle gesetzt hat. Ich glaube, das ist etwas, wo viele sich eine oder mehrere Scheiben abschneiden können, weil das am Ende auch irgendwie eine gute Führungsqualität ja auch auszeichnet, durch maximale Kompetenz zu bestechen und nicht irgendwie, weil man jetzt den Titel CEO auf der Visitenkarte hat oder weil man am lautesten schreit oder sonst was, ne? Sondern da gibt es ja diesen schönen Spruch, der Unterschied zwischen, im Englischen, zwischen einem Boss und einem Leader. Also sozusagen im Deutschen ist natürlich immer mit Führer immer so ein bisschen schwierig zu übersetzen. Aber also ein Leader, der vorangeht mit Example durch Fähigkeit, durch Determination und Leidenschaft. Und da war sie, glaube ich, schon ein Beispiel, dass sie immer die Letzte war, glaube ich, die im Kanzleramt die Akten gewälzt hat und gleichzeitig die Erste, die morgens da war. Und das hat ihr auch eine Aura der Kompetenz verliehen, die, glaube ich, wenige so der Form haben.
Wenn du jetzt auf die nächsten Jahre blickst, und wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, Endlichkeit ist wichtig, du guckst aber auch auf die Opportunitäten, die sich im Leben so bieten. Was glaubst du, ist so die nächste große oder die größten Herausforderungen für uns in Deutschland in den nächsten Jahren? Sehr offene Frage. Zum Abschluss was ganz,
also
ganz
ich würde, ja genau, also um da jetzt nicht sozusagen wieder abzuheben, zu Meta zu werden, ich glaube, dass wir den Mut und den Zuversicht nicht verlieren an jeden Einzelnen von uns, weil wir neigen immer dazu, die Politik und schrecklich und jetzt gerade sowieso und was alles schlimm läuft. Die Zeiten werden unruhiger, die Fahrwasser werden unruhiger, aber Ich durfte in meinem Leben sehr oft in Länder reisen für Workshops, für Trainings in Schwellen- und Entwicklungsländer, wo Menschen ein Zehntel, ein Fünfzigstel von dem Einkommen haben, was wir in Deutschland haben, die aber eine positive, eine frohe und eine so menschenzentrierte Art hatten, ja, wo ich immer gesagt habe, wow, sehr beeindruckend. Und ich glaube, dass wir einfach die Zuversicht und den Glauben an das Gute und an die Gemeinschaft da nicht in dem deutschen Zynismus und Untergangsleidenschaft verlieren dürfen. Weil wir haben so viele wunderbare, tolle Errungenschaften, nicht nur was jetzt unseren Sozialstaat angeht, was unsere Bildungsmöglichkeiten angeht, sondern auch was irgendwie unser Land angeht, die tollen Landschaften. Also ich will das jetzt gar nicht so glorifizieren, aber wir können auch, glaube ich, ein bisschen mehr Zuversicht gebrauchen gerade. Und wenn jeder von uns das vielleicht ein bisschen im Alltag auch ausstrahlen kann, nicht gleich den Kollegen anschreien an der Ampel neben einem oder diese unglaubliche Gereiztheit, die, glaube ich, gerade in diesem Land an vielen, vielen Stellen, im Kleinen wie im Großen, da ist, dann ist schon viel geholfen.
Wunderbar. Also ein besseres Schlusswort hätte ich mir nicht wünschen können. Herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank. Danke, dass ich da sein durfte.
Das war die 49. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Werte und Leadership ist eine Produktion von Aldente Entertainment. Produktionsleitung Rebecca Strieder. Postproduktion Ferdinand Kreuzer. Werte und Leadership ist ein Podcast für die Wertekommission mit freundlicher Unterstützung von Westlotto.